Sind alle Kinder aus dieser Nacht, sind die alle verstorben?
Bei denen, wo ich gewesen bin, ja.
Ich stelle mir jetzt wirklich gerade die Frage, warum tun sie sich das an?
Wenn ich den vor Umfallen nicht mehr helfen kann, dann kann ich zumindest in der Situation den Überlebenden oder den Angehörigen helfen. Die Hilflosigkeit, wo man gegenüber Angehörigen empfunden hat, denen sowas passiert ist oder du und dann denen sowas passiert ist, die hat mich gestört.
An sich selbst?
An mir selbst, ja.
Heiner Brunner leitet das Kriseninterventionsteam des Deutschen Alpenvereins. Das heißt, wenn jemand am Berg verunfallt, dann ist er einer von denen, die helfen. Übrigens ehrenamtlich. Gearbeitet hat er vor seinem Ruhestand als Maler und Bodenleger. Wir reden darüber, wie er und seine Kolleginnen und Kollegen in diesen schlimmen Momenten für Angehörige, Tourenpartner und Augenzeugen da sind. Und ich glaube, in all dem steckt auch, eine universelle Frage, wie wir eigentlich unterstützen können, wenn es echt schwierig wird. Das Gespräch haben wir vor dem tödlichen Unfall von Laura Dahlmeier aufgezeichnet, falls sich also jemand wundert, warum wir nicht darauf eingehen. So, und nun nach Spatzenhausen, wo ich Heiner Brunner besucht habe. Und weil der Dorfname so toll ist, sage ich ihn gleich nochmal. Spatzenhausen.
Ja, hallo, Herr Brunner.
Grüße Sie.
Wir sitzen hier bei Ihnen zu Hause und hier sind, sehe ich, sehr viele Erinnerungen an Reisen, an Bergreisen, an meistens doch wahrscheinlich die schönen Momente, oder?
Nein. Nein. Es gibt da einen oder anderen nicht so schönen Moment, aber das gehört dazu.
Was war denn mal so ein nicht so schöner Moment, den Sie erlebt haben?
Das Bild dort von der obersten Spitze bis unten sind so 250 Höhenmeter. Da bin ich mal runtergefahren.
Oh. Und danach, wie ging es Ihnen?
Es hat eine Zeit lang gedauert, bis ich wieder gelaufen bin.
Das heißt, Beine gebrochen, Arme gebrochen?
Nee, also es waren die Schultern waren kaputt und Strecksehnenausriss und Bänderrisse und Wirbelsäule gebrochen.
Oh mein Gott. Und danach haben Sie aber weitergemacht als Bergsteiger?
Ja.
Wenn ich mir das Bild so angucke, da möchte ich nicht runterfallen. Da haben Sie aber wahrscheinlich noch Glück im Unglück gehabt, oder?
Jetzt wäre es relativ schwierig oder jetzt wäre es kaum mehr zu überleben, weil in der Zwischenzeit existiert die Eiswand nicht mehr durch den Klimawandel. Also es ist zum größten Teil eine Felswand. Mhm. Und da wäre es schwierig zum Überleben.
Sie leiten das Kriseninterventionsteam des Deutschen Alpenvereins.
Ja.
Bei der Krisenintervention geht es ja sehr stark darum, um Angehörige, Freunde, Familie. Das heißt, es passiert ein Unfall.
Genau.
Jemand wird vermisst.
Ja.
Jemand kommt zu Tode. Und dann kommen Sie mit ins Spiel, um sich um die Angehörigen oder auch um Menschen, die das miterlebt haben, zu kümmern.
Genau.
Wie läuft denn das ab? Können Sie mir mal ein Beispiel geben, wie das funktioniert?
Es ist eine Seilschaft, eine Partie unterwegs und es kommt zum Unfall, dass einer aus der Seilschaft abstürzt. Dann ist ja zunächst einmal die Rettung des Abgestürzten, so es denn nur Rettung gibt. Die steht im Vordergrund. Und es ist auf alle Fälle, wenn es nicht der Solist gewesen ist, Tourenpartner beteiligt, der dann plötzlich alleine ist. Und den versucht man natürlich zum einen nochmal aus der Gefahrensituation rauszubringen, vom Grat runter zu bekommen. Wenn Hubschrauber bitte ist, fliegt der Hubschrauber. Wenn nicht, muss man zu Fuß runterbringen. Und dann geht es darum zu klären, was ist denn genau passiert, was ist denn genau geschehen. Und dann teilt sich die Geschichte so ein Stück weit, dass zum einen ein Team kümmert sich dann um den Tourenpartner oder um die Tourenpartnerin und das andere Team versucht dann, wenn es denn tödlich ausgegangen ist, die Todesnachricht an die Angehörigen zu überbringen.
Bleiben wir doch mal vielleicht erst bei den Betroffenen. Da werden Sie ja wahrscheinlich eine große Bandbreite erleben, wie Menschen reagieren auf sowas. Ich kann mir vorstellen, manche erstarren, manche brechen zusammen. Können Sie mir das mal beschreiben, was Sie da erleben?
Es ist, zum einen ist es sehr unterschiedlich, zum anderen wiederholt sich's. Also, wir sprechen in der Situation von einer akuten Belastungsreaktion, die in der Situation durchaus adäquat ist. Es ist eine normale Reaktion auf ein völlig außergewöhnliches Ereignis.
Also eine starke Emotion?
Ja, das kann bei den einen eine starke Emotion sein, bei den anderen kann es aber, wie Sie es gerade gesagt haben, so zu einer Erstarrung führen. Manche werden wahnsinnig aktiv. Das ist auch was, was wir immer wieder erleben, die sogenannte Kameradenhilfe nach einem Bergunfall, was da dann von ich bezeichne es mal als Laien, was da geleistet wird im bergrettungstechnischen Bereich, das muss man wirklich mit ganz hohem Respekt teilweise betrachten, was die Menschen da in der Situation in der Lage sind, fertig zu bringen.
Meinen Sie auch körperlich, dass die auch in der Lage sind, Menschen noch zu tragen über eine Strecke, die man sonst gar nicht für möglich gehalten hätte?
Ja, oder dann zum Verletzten abzusteigen, den entsprechend zu versorgen, teilweise im schwierigsten Gelände oder nach Lawinenunglücke, den Verunfallten auszuschaufeln, zu orten. Also da werden Leistungen fertiggebracht, die allgrößten Respekt verdienen.
Und danach habe ich aber die Situation, dass diese Person, die jetzt geholfen hat oder das auch miterlebt hat, dann von Ihnen betreut wird. Genau, da waren wir ja gerade. Genau. Und auch da erlebt man dann wahrscheinlich eine ganz große Bandbreite an Reaktionen. Sie sagen ja, das ist ja eine psychische Erste Hilfe, richtig, genau, die Sie leisten. Und ich habe mir gedacht, bei einer Ersten Hilfe ist es ja, wenn wir jetzt über körperliche Erste Hilfe sprechen, eine Blutung wird gestillt, stabile Seitenlage. Gibt es sowas dann bei Ihnen auch, dass Sie sagen, wir haben, wie soll ich sagen, so ein Werkzeugkoffer oder so einen Methodenkoffer, wie wir vorgehen?
Genau. Man muss erst mal schauen, in was für einem Zustand befindet sich denn der Mensch. Vielleicht kann man es am besten so erklären. Ist er jetzt sehr emotional, dann muss ich ihn versuchen, ihn in seiner Emotionalität abzuholen. Oder ist er sehr kognitiv, dann muss ich ihn auf der kognitiven Ebene abholen. Beides gegeneinander geht nicht. Wenn der Mensch in der Emotion drin ist und weint und verzweifelt ist und ich versuche dann mit ihm irgendwas zu strukturieren, das funktioniert nicht. Also ich muss immer dahin gehen, wo er gerade steht.
Okay, Sie gehen also stark davon aus, was ist da, was kommt da. Das heißt, Sie müssen die Person erstmal sehr genau beobachten und zuhören.
Genau. Dann beginnt man zum einen natürlich mal zu strukturieren, wie geht's denn jetzt bei dir weiter. Also da sind wir aber dann schon gute Zeit lang in der Betreuung drin.
Wie lang? Also was ist das für ein Zeitraum?
Das ist völlig unterschiedlich. Das kommt immer darauf an, wie man am Anfang mit dem Menschen in Kontakt kommt. Das kann dauern, da muss man sich dann Zeit lassen, da darf man nicht das Drängen anfangen. Da muss auch Bereitschaft vom Gegenüber da sein, sich auf diese Betreuung einzulassen.
Was machen Sie denn, um in Kontakt zu treten? Was ist denn das Erste, was Sie sagen zu so einer betroffenen Person?
Was ich schon häufig erlebt habe, herzugehen und zu sagen, das ist jetzt kaum fassbar, was dir gerade passiert ist. Das ist so unbegreiflich, dass das so ein Stück weit der Türöffner sein kann, weil es ja auch unbegreiflich ist. Wenn man bedenkt, wenn solche Unfälle passieren, die kündigen sich ja nicht weit vorher an, sondern meistens passiert es ja aus einem Stolpern oder Sturz heraus. Es trifft die Menschen völlig unerwartet und plötzlich. Es ist keine Möglichkeit da, dass man sich auf so ein Ereignis drauf einstellt. Deshalb ist also so Aussagen wie, ich erlebe das gerade wie im Film, das kann alles nicht wahr sein. Irgendwie zwicken sie mich mal, ich muss doch jetzt wieder aufwachen. Das sind so Aussagen, die man bekommt. Und nicht in dem, dass man es verstärkt, aber dass man es vielleicht einmal wiederholt oder sagt, das ist jetzt gerade unbegreiflich, was da geschehen ist. Das ist nicht fassbar. Und Gott sei Dank erfassen die Menschen ja das sehr häufig auch nicht in vollen Umfang, weil sonst würde ja die Wucht von dem, was da geschehen ist, das wäre fast unerträglich.
In so einem Fall ist ja wirklich der Begriff Trauma angemessen. Mhm. Das heißt, es gibt so eine fast schon natürliche, automatische Abwehrreaktion der menschlichen Psyche.
Ja.
Um sich erstmal vor dem Ausmaß dieser Katastrophe zu schützen.
Genau.
Wie häufig erleben Sie denn, dass dann die Personen nicht reden wollen oder dass sie gar nicht an die rankommen?
Relativ so. Also ich schließe mich da durchaus mit ein. Es liegt dann häufig an uns, dass wir vielleicht mit einem falschen Schlüssel versuchen, an den Menschen ranzukommen und uns das nicht gelingt. Aber wenn das gelingt, wenn man auf der Ebene, und da ist es jetzt vielleicht in der alpinen Krisenintervention tut man sich leichter, weil man einen gemeinsamen Nenner hat. Ja. Also alle von uns gehen selber am Berg, sind selber am Berg unterwegs, sind zum größten Teil selber Bergretter, Bergretterinnen. Da ist eine Gemeinsamkeit da, wo man vielleicht leichter eine Ebene findet, in Kontakt zu kommen.
Weil man dieselbe Sprache spricht.
Weil man dieselbe Sprache spricht. Ganz häufig, wenn es offenbar um das Thema geht, nimmst du vielleicht weiterführende Hilfe in Anspruch. Oder wie stehst du gegenüber therapeutischen Maßnahmen oder therapeutischer Begleitung oder so? Dann bekommt man als erstes zur Antwort, einen Therapeuten oder eine Therapeutin zu finden, die jetzt eine Ahnung vom Bergsteigen hat, das gibt's kaum. Das ist letztlich für die Therapie oder für die therapeutische Begleitung gar nicht so entscheidend, dass der wirklich eine Ahnung hat vom Alpinismus. Aber das in Kontakt kommen, das verstanden werden, für das ist es sehr wichtig.
Das haben Sie gerade vorhin gesagt, dass wir vielleicht manchmal dann nicht den richtigen Schlüssel haben. Einen haben Sie vorhin erwähnt. Also Sie gehen auf die Person zu und sagen dann, das ist ja eigentlich unfassbar. Mhm. Das heißt, Sie spiegeln erstmal sozusagen die Außerordentlichkeit,
genau,
Unfassbarkeit dieses Ereignisses.
Genau.
Kann man sagen, dass das ein Schlüssel ist?
Das ist ein Schlüssel, ja.
Gibt es noch weitere, die Ihnen ad hoc einfallen, wo Sie sagen, ja, das ist auch etwas, was oft funktioniert oder was einen guten Zugang ermöglicht?
Manchmal ist es so, dass sich die Menschen in der Situation relativ hilflos fühlen. Und wenn man dann eher so bestimmendes, restriktives Auftreten hat, oder dass man ihnen vermittelt, ich weiß, was jetzt in der Situation zu tun ist.
Ich habe einen Plan.
Ich habe einen Plan.
Ich nehme dich an die Hand.
Genau.
Wie lange dauert denn diese Betreuung in der Regel von jemandem, der jetzt in diesem Beispiel halt mit dem Verunglückten auf den Berg gestiegen ist und dabei war? Wie lange sind Sie da als Kriseninterventionsteam aktiv?
Da gibt es einen ganz großen Unterschied zwischen der Krisenintervention im urbanen Bereich und der alpinen Krisenintervention. Wenn ich heute im ländlichen oder im städtischen Bereich unterwegs bin, wird es mir relativ leicht, soziales Umfeld für den Betroffenen zu aktivieren. Bei uns ist es schwieriger. Wir haben es sehr häufig mit Menschen zu tun, die jetzt gerade in Urlaub sind. Oder gerade in der Situation beim Alpenverein spielt es sich hauptsächlich im Ausland ab. Ganz häufig ersetzen wir dann für einen bestimmten Zeitraum das soziale Umfeld. Da sind wir, also beim Alpenverein sind Einsatzzeiten von 6 bis 8 Stunden relativ normal. Und wir treffen uns dann meistens auch Tag drauf nochmal. Kommt immer ein Stück weit drauf an, wo man sich im Alpenraum befindet. Aber wenn ich jetzt in Frankreich oder in Italien irgendwo unterwegs bin, dann sind wir meistens 2 Tage im Einsatz.
Aber das ist so dann eigentlich schon das Maximum, oder? Nach 2 Tagen greift dann meistens ein anderes Netz an Unterstützung. Das können dann Angehörige sein oder auch therapeutische Hilfe, oder?
Mit der therapeutischen Hilfe so im Anfangsbereich wäre ich vorsichtig. Man muss an der Stelle darauf aufpassen, dass man Trauma nicht von Beginn an pathologisiert. Also Trauma macht nicht zwangsläufig krank. Da ist an der Stelle, muss man aufpassen, dass da nicht vorzeitig, häufig bei Unfällen, wenn Kinder beteiligt sind, sind die Erwachsenen, die Erziehungsberechtigten ganz schnell dabei, den Unfall mit einem erwachsenen Verstand und mit einem erwachsenen Wissen zu sehen und aus dem Erwachsensein zu reagieren. Und Kinder haben da häufig eine ganz andere Wahrnehmung. Wir sprechen dann oft mal mit den Erwachsenen und sagen, das, was sie jetzt als traumatisierend und als dramatisch erleben, versuchen Sie das bitte nicht auf Ihr Kind zu übertragen. Ihr Kind kann das vielleicht momentan ganz anders sehen und weit weniger dramatisch sehen. Und da muss man sehr aufpassen. Und viele Menschen, also wenn ich heute ein gutes soziales Umfeld habe, einigermaßen resilient bin, was ich ja im Vorfeld häufig nicht weiß, da können solche Unglücksfälle gut bearbeitet werden, ohne dass ich therapeutische Unterstützung brauche.
Gibt es denn da, wenn wir jetzt auch über das Reden und über Interaktion sprechen, gibt es da eine bestimmte Art, wie Sie versuchen, auf diese Betroffenen dann einzugehen? Oder wenn Sie jetzt auch im Team darüber sprechen, wie reden wir denn mit diesen Menschen? Gibt es da eine bestimmte Haltung oder eine bestimmte Art, von der Sie sagen, ja, das empfehlen wir oder das hat sich bewährt?
Spiegeln, ja, also einfachste Kommunikationsregeln, dass ich mich auf mein Gegenüber einlasse. Und dann ist es ausschlaggebend, also das passiert mir oft, ich bin ja in der Ausbildung tätig, unser Gegenüber gibt uns meistens Arbeitsmaterial mit. Also der sagt uns schon, was er braucht und was er will. Das Schlechteste ist, wenn ich so einen Handlungsablauf im Kopf habe und dann im Kopf so meine Häkchen setze, das ist erledigt, das ist erledigt, das ist erledigt.
Also wenn ich die ganze Zeit auf meinen Zettel gucke und meine Fragen nacheinander abhake. Genau.
Und ich muss mich auf das einlassen, was von meinem Gegenüber kommt. Und im Regelfall kommen genügend Stichpunkte, die er mir gibt oder die sie mir gibt, wo ich dann drauf reagieren kann.
Können Sie da vielleicht noch ein Beispiel geben?
Da geht es dann ganz häufig darum, dass man hergeht und sagt, was hast denn du für Ressourcen? Also nicht mit der Fragestellung, was hast denn du so für Ressourcen, aber ja. Was hast du in anderen schwierigen Situationen in deinem Leben gemacht? Was hat dir geholfen? Wo findest du Unterstützung? Welchen Freundeskreis hast du, dass man das erstmal abtastet und dass man dann hergeht und sagt, es kann jetzt vielleicht passieren, dass du morgen, wenn du durch die Stadt gehst und einen Hubschrauber fliegen hörst, dass ja das Geräusch des Hubschraubers dich an das erinnert, was heute passiert ist. Oder dass irgendein LKW Steine abkippt und das Geräusch der polternden Steine versetzt dich zurück. Und dass man darüber aufklärt. Und das ist so ein wichtiger Punkt, der zum Teil auch durch verschiedene Fernsehfilme so ein bisschen getriggert wird. Da ist man ganz schnell bei dem Begriff des Flashbacks. In den Anfangstagen nach so einem Unfall geschehen, wenn mich solche Geräusche oder Gerüche oder ähnliche Sachen an das Unfallgeschehen erinnern, muss das nicht zwangsläufig ein Flashback sein. Der große Unterschied, in der Psychotraumatologie nennt man es Intrusionen, also das, was mich an den Unfall erinnert. Und der Flashback ist aber das, mich erinnert was an das Unfallgeschehen und ich befinde mich wieder im Unfallgeschehen drin. Also ich bin nicht mehr im Hier und Jetzt, sondern wird zurückgeworfen in die Traumatisierung. Und das ist so was ganz Entscheidendes, wo der Betroffene wissen sollte, weil sonst hat das was ganz Erschreckendes an sich.
Das heißt, auch da wieder viel Aufklärung, oder?
Mhm.
Und weil Sie machen das wahrscheinlich jetzt nicht mit diesen Fachbegriffen, die Sie gerade genannt haben, sondern in einer sehr einfachen, verständlichen Sprache.
Genau. Diese Erklärungen brauchen ja bei meinen Gegenüber ein Maß an Konzentration, an Verstehen. Und wenn man sich dann mal überlegt, die sind früh um 6 Uhr losgegangen, der Unfall hat sich am Nachmittag ereignet. Also da ist körperliche Erschöpfung da, Hubschrauberrettung, also alles, was da geschehen ist. Da muss ich dann immer schauen, bevor ich diese Aufklärung machen möchte, ist denn überhaupt nur die Konzentrationsfähigkeit da, dass da was begriffen wird? Was wir sehr gerne machen, wenn feststeht, wir sehen uns am nächsten Tag wieder, dass wir das dann auf den nächsten Tag verschieben, weil dann die Konzentration eine ganz andere ist.
Sie sagen ja dann auch, wir sind nicht die Tröster, ne? Sie sind die Stabilisierer.
Genau.
Aber was machen Sie denn, wenn da jemand dann wirklich auch total am Boden zerstört ist und weint, außer sich ist? Braucht die Person dann nicht Trost?
Ja, aber nicht von mir. Also ich bin eine fremde Person. Es wäre schon mal kritisch, also wenn sich jetzt um eine Frau handeln würde oder in der Betreuung umgekehrt, Mann weint und die Betreuerin ist eine Frau. Also dann mit körperlichen Berührungen arbeiten wäre jetzt mal ganz vorsichtig. Bei uns ist es wirklich ein No-Go.
Das wollte ich wirklich gerade fragen. Ist es ein No-Go? Ja.
Bei uns ist es ein No-Go. Also bei uns jetzt ein Rauswurf aus dem Team zu folgen.
Aber kann das nicht sein, dass eine Person das vielleicht doch braucht in dem Moment?
Manchmal für einen kurzen Moment, wo es immer wieder auch vorkommt, ist bei der Verabschiedung, dass so ein Bedürfnis von Betroffenen ist, dass er mich kurz mal umarmt. Oder es ist auch schon vorgekommen, dass jemand gesagt hat, nimm mich mal kurz in den Arm. Aber die Betonung liegt auf kurz. Und wir gehen dann einher und stellen dann buchstäblich wieder zurück. Also ich packe an den Schultern und gehe wieder auf Distanz. Ich bin ein fremder Mensch für den.
Mhm.
Und wie sollte ich da Trost spenden können? Also wenn er vielleicht durch mein Tätigsein Trost empfindet, dann ist es gut. Dann ist es ein guter Nebeneffekt. Aber ich kann nicht der Tröster sein. Und es hat was Übergriffliches.
Ist auch fester Bestandteil der Ausbildung, oder? Dass Sie das immer wieder klar machen.
Genau.
Das wirkt jetzt auch gerade so, wie Sie das jetzt erzählen und wie Sie jetzt auch gerade dabei gucken, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Ne? Also wirklich diese Betroffenen zu schützen.
Das ist ja zentral vor unserer Aufgabe, die Betroffenen zu schützen. Zum einen vor weiterer Traumatisierung, ihnen Orientierung zu geben, zu stabilisieren. Und dann kann ich in meiner Rolle nicht dazu beitragen, dass ich sie destabilisiere.
Ich stelle mir nur vor, das ist ja wirklich so eine Ausnahmesituation, dass da doch wahrscheinlich ganz schnell die Worte ausgehen und dass man dann nicht mehr weiß, was man sagen soll. Aber vielleicht habe ich auch eine falsche Vorstellung davon.
Es gibt bei uns den schönen Spruch, man muss das Schweigen auch mal aushalten können. In der Ausbildung machen wir es relativ regelmäßig, dass mal so im Rollenspiel eine Minute der Betroffene, in Anführungszeichen der Betroffene, schweigt. Und das ist ganz schwierig für uns Menschen, dass wir das aushalten. Es sind ja Ereignisse, die häufig auch mal sprachlos machen. Und deshalb muss man auch die Sprachlosigkeit mal aushalten können.
Mir gehen mir gerade die Kinder noch mal durch den Kopf. Da müssen wir noch mal drauf zurückkommen, weil Sie ja auch gesagt haben, die empfinden das oft ganz anders. Und häufig sind die Erwachsenen schnell dabei, das, was sie als ganz belastend oder traumatisch empfinden, dann auf die Kinder zu übertragen. Mhm. So im Unterschied zu den Erwachsenen, was sind denn so die großen Unterschiede, wie Kinder das erleben?
Wie sie es erleben, kann ich...
Stimmt, Frage ist nicht gut.
Wie reagieren sie darauf? Genau. Wir versuchen ja immer, wenn, also zum Beispiel überbringen Todesnachricht und wir wissen durch die Polizei oder durch die Turnpartner, dass Kinder mit dem Haus leben, die Kinder sofort mit einzubeziehen. Du kannst heute hergehen und kannst sagen, der Papa ist am Berg verunglückt und ist gestorben. Dann weint das Kind und 5 Minuten später geht das Kind raus und fängt zu spielen an. Und das ist eine adäquate Reaktion für diesen Kind auf dieses Ereignis. Und das muss man auch zulassen können.
Aber es gibt Erwachsene, die das nicht zulassen dann in dem Moment?
Also wir haben früher die Ausbildung oder der Ausbildungsblock Kinder und Jugendliche. Das hat sich in der Zwischenzeit völlig verändert, weil man hergegangen ist und hat gesagt hat, wir coachen die Leuchttürme, also wir coachen die Eltern, die Bezugspersonen auf die möglichen Reaktionen für die Kinder und wie sie mit den Kindern umgehen können. Aber wir halten uns selber aus der Betreuung der Kinder fern.
Haben Sie früher anders gemacht?
Haben wir früher anders gemacht.
Was hat die Veränderung bewirkt?
Mir fällt da ein Beispiel ein. Also es hat vor ein paar Jahren hat es einen Unfall in der Kletterhalle gegeben. Es ist ein junger Kerl im Außenbereich aus großer Höhe abgestürzt, war schwerst verletzt und niemand hat es gemerkt. Der ist alleine in den Außenbereich geklettert. Die Meldung, die bei uns angekommen ist, 2 Buben haben den Verletzten gefunden, waren damals, ich glaube, 8 Jahre und 6 Jahre. Die 2 Buben haben den Verletzten im Außenbereich gefunden, traumatisiert, muss man sofort was machen. Dann sind wir damals hingefahren, ich hatte Kontakt mit den Eltern und die sind mit ihren 2 Buben gekommen und dann haben wir aber an der Stelle erfahren, die haben den Verletzten auf eine Entfernung von 50 Meter liegen sehen. Und dann habe ich mit den Eltern gesprochen und habe gesagt, wenn wir jetzt da die große Aktion machen und die Buben bekommen den Eindruck, da ist jetzt extra jemand aus München angereist, dann verstärkt sich bei ihnen vielleicht der Eindruck, oh, bei uns muss was ganz Schlimmes passiert sein, was für sie vermutlich gar nicht so schlimm gewesen ist.
Ja, ja.
Und da ist man dann hergegangen und hat die Buben in der Kletterhalle klettern lassen. Und ich habe mich mit den Eltern zusammen und mit einer Kollegin mit den Eltern zusammengesetzt und habe die Eltern gut gecoacht, auf was sie zu achten haben in den nächsten Tagen, auf den Jungs, was vielleicht mögliche Reaktionen sein könnten. Und wenn noch Fragen auftauchen, können sie bei uns noch anrufen oder ab in den Rückfall heben.
Auf was für mögliche Reaktionen der Kinder bereiten Sie die Eltern denn vor?
Alles, was nicht alltäglich bei den Kindern ist. Und das wissen die Eltern wesentlich besser als wir.
Okay, also wenn Sie jetzt besonders viel schweigen oder weinen oder sich zurückziehen.
Auf einmal ins Bett kommen und kuscheln wollen.
Oder vielleicht auch ganz oft immer wieder über das Thema sprechen.
Genau.
Beim Schweigen, was ist da ein guter Schlüssel? Das einfach erstmal aushalten?
Ja.
Und soll ich dann derjenige sein, der es bricht, das Schweigen?
Was ist denn im Vorfeld der Betreuung schon gelaufen, bis das Schweigen eingesetzt hat? Es kann ja häufig sein, dass der Mensch im Rahmen der Traumatisierung, nicht häufig, aber es kommt vor, in so eine Erstarrung verfällt. Da ist es dann schon wichtig, dass ich ihn versuche, rauszubringen wieder ins Hier und Jetzt.
Wie mache ich das?
Versuchen, in Kontakt zu kommen. Dass ich ihn versuche, in seine Emotionen abzuholen, die er vielleicht vorher gezeigt hat. In seiner Kognition, wenn es vielleicht vorher um die Familie gegangen ist, dass ich da nochmal drauf einsteige. Also das müssen wir dann ausprobieren, was wirkt.
Okay. Wie
komme ich an ihn ran?
Aber thematisch etwas, was mit diesem Vorfall zu tun hat.
Genau.
Also Gefühle, die er gezeigt hat, was er gesagt hat, sie gesagt hat, vielleicht auch was zu dem Verunfallten?
Genau. Wie war es denn vorher? Oder so die klassische Fragestellung. Wann seid ihr denn heute früh weggegangen? Also wo ich in Abstand zum Unfallgeschehen gehe, aber wo mit dem Tag, mit dem Ereignis des Tages zu tun gehabt.
Aber dann eher so faktenorientiert, oder? Also so erzählerisch, dass man versucht sozusagen, die Person auch wieder aus dieser Erstarrung rauszuholen.
Ja, genau, ins Hier und Jetzt. Mhm. Häufig dann auch, dass man hergeht und versucht es stärker auf der kognitiven Ebene. Wie kommst du denn jetzt nach Hause? Was passiert denn jetzt als Nächstes? Oder wenn du wieder nach Hause kommst, wer ist denn für dich da? Wer kann denn auf dich achten? Oder wem hast du deine Unterstützung?
Wenn Sie das, was Sie da tun im Kriseninterventionsteam, wenn Sie das in so ein Bild oder eine Metapher gießen sollten, haben Sie da was für mich?
Mhm. Wenn so ein Unfall geschehen ist, unabhängig wie groß das die Gruppe ist oder ob es um Einzelpersonen, die jetzt als Überlebende da sind, dann möchten ja viele Menschen von denen irgendwas. Ob das die Polizei ist, ob das die Staatsanwaltschaft ist, soziale Medien insgesamt. Und unsere Aufgabe, oder ich sehe unsere Aufgabe so ein Stück weit, dass wir zum Schutz da sind, wie so ein Herdenhund, der um die Menschen herumkreist und aufpasst und zur Not einmal bissig sind, nach außen hin, dass die Menschen entsprechend. In der Situation, wo sie ja wirklich sehr labil und fragil sind, dass sie da entsprechend geschützt sind.
Gibt es eigentlich einen Fall, von dem Sie sagen würden, der hat mich am meisten beschäftigt oder auch mitgenommen?
Als wir damals mit der Ausbildung fertig waren, 2000, hat sich Kaprune ereignet. Ich glaube, es war am 5. November oder sowas, waren wir mit der Ausbildung fertig und am 11.11. ist Kaprun passiert.
Vielleicht muss man kurz erklären, was da passiert ist. Es war eine Gletscherbahn,
genau,
die im Tunnel stecken geblieben ist. Es waren 160 Menschen, glaube ich, in dieser Bahn und 152 sind gestorben.
Genau, so.
Also das schlimmste Unglück, Alpinunglück, Bergunglück, das sich nach dem Zweiten Weltkrieg, genau, in Österreich ereignet hat.
Da waren damals viele Deutsche dabei unter den Opfern. Und ich war damals bei uns in die Ammergau am Berg unterwegs und habe dann einen Anruf bekommen. Und da gibt es ein Seilbahnunglück in Österreich, in Kaprun. Wir müssen dorthin. Wir haben uns dann zunächst in Berchtesgaden, in der dortigen Bergrettungswache getroffen, weil zu dem Zeitpunkt, also das war dann am frühen Abend, waren noch keine Namen bekannt und man hat noch überhaupt nichts gewusst. Also da war die Polizei am Ermitteln. Und so nachts um 9:30 ist dann die Polizei mit den ersten Namenslisten gekommen und hat gesagt, dass die gehören zu den vermissten Personen. Und zum damaligen Zeitpunkt hat ja nun niemand in den Tunnel reingekommen, weil es dann nur lichterloh gebrannt hat. Deshalb dürfen wir auch keine Todesnachrichten überbringen, sondern nur, dass die Betroffenen zu den vermissten Personen gehören. Und so sind wir dann in der gesamten Nacht in Chiemgau unterwegs gewesen und haben da an die Familien die Nachricht überbracht, dass, bei mir waren es ausschließlich Kinder, dass deren Kinder zu den vermissten Personen gehören.
Aber Sie wussten wahrscheinlich schon, dass die höchstwahrscheinlich gestorben sind.
Genau.
Das haben Sie aber nicht gesagt.
Nee, haben wir nicht gesagt.
Das muss ja die schlimmste Nacht Ihres Lebens gewesen sein.
Genau.
Sie lachen jetzt, aber es ist wirklich so, oder?
Ja, also ich habe in der Nacht habe ich für mich so beschlossen, du versuchst jetzt diesen Einsatz so ordentlich und anständig wie möglich zu Ende zu bringen und dann ist das Thema für dich erledigt.
Aber die Eltern oder Angehörigen, die hatten schon eine Ahnung, dass was passiert ist oder auch noch gar nicht?
Nee, die hatten zum größten Teil schon eine Ahnung. Zum Teil hat man sie dann überhaupt nicht angetroffen, weil die dann in der Nacht schon auf Kaprun gefahren gewesen sind. Und es war aber so, also prinzipielle Regelung ist bei uns gewesen, also Einsätze immer zu zweit, durch Personalmangel hat es dann so ausgeschaut. Also ich bin ins Polizeiauto alleine, der Polizist hat mich vor Ort gefahren und hat gesagt, gib Bescheid, wenn du fertig bist, wir holen dich wieder ab und fahren dich zum Nächsten.
Also der ist auch nicht mehr mitgekommen?
Nee.
Okay. Sie sind also ganz alleine zu diesen Leuten?
Genau.
Dann klingeln sie da und dann sagen sie, guten Abend.
Ja.
Und dann?
Meistens hat man gar nichts sagen brauchen, weil
sie schon was wussten.
Und Offensichtlich hat man dann vom Gesichtsausdruck her, ich habe mich da selber noch nicht beobachtet, aber schaut man dann auch schon so, dass die Angehörigen gleich gewusst haben, was ist. Das Schwierige in der Nacht war damals, wir haben ja so gut wie keine Informationen gehabt. Also wenn heute ein Bergunfall passiert, dann kann ich sagen, es passiert das und das und die Rettung ist in Gange oder der Versuch der Rettung oder die Totenbergung ist im Gange und dann ist der Polizeibergführer vor Ort. Da haben wir so gut wie nichts, wir haben kein Material gehabt mit dem, wo wir mit den Angehörigen hätten arbeiten können.
Wie lange waren Sie denn dann jeweils bei diesen Familien?
Ach, das war unterschiedlich. 2, 2,5 Stunden. Da ist es häufig drum gegangen, die Fassungslosigkeit mit auszuhalten, mit dabei zu sein. Wir haben dann den Familien auch angeboten, dass wir am nächsten Tag, dass wir sie auf Kaprun begleiten. Und das hat man dann auch gemacht. Aber auch da war alle Informationen waren dann sehr temporär.
Wie macht man das, diese Fassungslosigkeit mit aushalten? Man sitzt dann einfach daneben und
genau.
Schweigt viel?
Schweigt viel. Und dann ist immer wieder mal ein Satz oder zwei Sätze gekommen. Oder die Eltern haben dann was für ihre Kinder erzählt. Mit welcher Begeisterung, dass sie beim Skifahren gewesen sind oder so. Das war wichtig an der Stelle, dass sie jemanden gehabt haben, mit dem, wo sie über ihre Kinder sprechen haben können. Aber das ist für mich so der Einsatz gewesen, der nachhaltig. Und es ist natürlich auch ein blödes Thema. Also der 11.11. ist für mich nie Faschingsbeginn,
ja.
Sondern ist immer Kaprun.
Ist immer Kaprun. Nochmal einmal in diese Situation. Also diese, was mir gerade durch den Kopf geht, ist so diese Unterscheidung zwischen Mitleid und Mitgefühl. Mhm. Sie werden ja wahrscheinlich eben nicht versuchen, mitleidig zu sein, oder? Sondern Sie versuchen, wie soll ich sagen, so ein kontrolliertes Mitgefühl, trifft es das?
Empathie.
Auch da wieder eher bestätigen und spiegeln, genau. Und sagen, ja, es ist wirklich, genau, schlimm, es ist fassungslos und es ist. Und der andere Punkt, der mir durch den Kopf geht, ist, jetzt haben Sie gesagt, Sie hatten wenig Informationen. Schlägt Ihnen da nicht manchmal auch Aggression entgegen? Und einfach diese Wut, ja. Und die müssen Sie dann ja aushalten.
Genau.
Und wie machen Sie das?
Indem ich sie aushalte. Das war auch im Rahmen von Kaprun. Da war einer der Väter, der mich dann wirklich angebrüllt hat. Ich soll doch das zugeben, dass sein Sohn tot ist. Also er kann ja gar nicht mehr leben und so. Ist dann da wild durchs Haus gesprungen und so. Aber seine Aggression und seine Wut, die hat sich ja nicht auf mich bezogen, sondern auf das, was ich in dem Moment verkörpert habe.
Aber waren Sie denn damals da schon, das ist ja jetzt schon einige Jahre her, waren Sie da damals schon auch dazu in der Lage, da zu unterscheiden, dass die Wut sich nicht an Sie richtet? Waren Sie da schon gut genug ausgebildet?
Ja. Also das muss man sich dann schon einmal wieder sagen. Das richtet sich jetzt nicht gegen mich. Da war die Mutter da, die völlig anders reagiert hat drauf. Die war ruhiger, die war zum Teil, ja, auch schon sehr emotional. Aber mir dann stärker zugewandt, weil sie gewusst hat.
Ausgleichend, weil sie wusste, genau. Sie können ja nichts.
Genau.
Das ist ja nicht ihre Verantwortung oder Schuld. Sind alle Kinder aus dieser Nacht, sind die alle verstorben?
Bei denen, wo ich gewesen bin, ja.
Ich stelle mir jetzt wirklich gerade die Frage, verzeihen Sie mir die, aber warum tun Sie sich das an?
Wenn ich den Verunfallten nicht mehr helfen kann, dann kann ich zumindest in der Situation den Überlebenden oder den Angehörigen helfen. Gerade in den Situationen, da ziehen sich ja viele zurück, weil sie nicht wissen, was sie zu tun und zu machen haben. Das war vielleicht für mich also der Antrieb, die Ausbildung zu machen. So dass die Hilflosigkeit, wo man gegenüber Angehörigen empfunden hat, denen sowas passiert ist oder Turnpartnern, denen sowas passiert ist, die hat mich gestört.
An sich selbst?
An mir selbst, ja.
Weil sie gedacht haben, ich bin jetzt so hilflos und ich weiß gar nicht, was ich so ohnmächtig, ich weiß gar nicht, was ich tun und sagen und machen soll. Das will ich nicht mehr.
Ja.
Gab es denn da mal einen Moment, wir haben ja am Anfang über ihre Bilder hier gesprochen und über Bergsteigen, wo sie das auch mal so erlebt haben? Diese Hilflosigkeit für sich selbst und wo sie gedacht haben, das wäre doch jetzt schön gewesen, wenn jemand da gewesen wäre, der mir geholfen hätte.
Vor vielen Jahren sind bekannte Freunde von mir bei einem Flugunfall tödlich verunfallt. Also alles, was sich dann in der Folge abgespielt hat oder in der direkt betroffenen Familie oder so, das hat was sehr Erschreckendes gehabt. Und das war für mich auch der Hauptanlass, als das Thema mit der Krisenintervention aufgekommen ist, herzugehen und zu sagen, das, was damals so passiert ist, über die Öffentlichkeit, die Gerüchte, wo sich dann da abgespielt hat, das darf so nicht passieren. Da brauchen Menschen Unterstützung.
Im Rückblick war es so, Sie oder andere konnten damals diese Unterstützung nicht geben, weil sie nicht wussten, wie sollen wir es machen.
Genau. Also zum einen haben wir oder meine Familie, wir haben damals selber mit zu den Betroffenen gehört. Wir waren genauso schockiert, traumatisiert, was da geschehen ist. Und ja, das Maß an Hilflosigkeit, wo da auszuhalten gewesen ist, war auch gut.
Das eine ist natürlich, wie fordernd und schwierig das ist. Und die andere Seite ist aber natürlich vielleicht auch die Frage, was Ihnen das gibt, was Sie da rausziehen für sich.
Ich hatte ja bei dem Thema Kaprun gesagt gehabt, dass ich meinen gehabt habe in der Nacht, ich bringe das zu Ende und dann ist das Thema mit der Krisenintervention für mich beendet. Was mich dann veranlasst hat, weiterzumachen, das war die damalige Leitung der Bergwacht, der Geschäftsführer und so ein kleiner Kreis für Personen, wo ich für mich gemerkt habe, und ich glaube, meinen Kollegen ist damals ziemlich ähnlich gegangen. Wir waren zwar ganz tief drin und es war extrem belastend, aber es waren auch Menschen um uns herum da, die sich dann um uns gekümmert haben. Und also da war ein ganz hohes Maß an Fürsorge da.
Wer war das?
Das war der damalige Geschäftsführer, der Gerhard Opperer, das war ein guter Freund von mir, der Clemens Reindl und noch einige andere, die dann wirklich täglich angerufen haben, bis schon fast lästig geworden ist und haben gesagt, hey, wie geht's dir? Und wo man dann nochmal zwei, drei Treffen hintereinander vereinbart hat, dass man da zusammengekommen ist. Und das war dann für mich so der Auslöser, dass ich gesagt habe, okay, also du kannst dich exponieren, du kannst dich halt psychisch exponieren, aber es gibt eine Rückfallebene, wo für dich dann da ist. Hey. Und das war dann letztlich so der Anlass, dass ich gesagt habe, das, okay, das lässt sich weitermachen.
Was mir gerade noch durch den Kopf geht, ist, gibt es vielleicht auch durchaus die Gefahr, wenn man das lange macht, doch auf eine Art abzustumpfen oder zu routiniert zu werden?
Von mir selber jetzt ausgehend und im Gespräch mit Kollegen habe ich eher das Gegenteil, den Eindruck. Also man wird manchmal empfindsamer oder es ändert sich. Also weil ich angefangen habe, Kaprun zum Beispiel, da ist meine Tochter damals auch in Skiclub, die war auch in Kaprun zum Trainieren. War meine Tochter 10 Jahre alt. Die war, glaube ich, 2 Wochen vorher in Kaprun. Da hat man immer Angst gehabt bei Unfällen mit Kindern, wie gehe ich damit um? Und das hat mich zur damaligen Zeit, wo ich wirklich überrascht gewesen bin, hat mir das nicht, also ich habe es nicht mit meiner persönlichen Situation in Zusammenhang gebracht. Was ich heute merke, ist, wenn junge Menschen Pärchen verunfallen, so 20, 21, 22 Jahre, da werde ich so an die Situation von meiner Frau mir erinnert, weil wir viel miteinander alpin unternommen haben und auch oftmals gut Glück gehabt haben. Und das berührt heute in einer anderen Art und Weise, als es vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren mich berührt hat.
Das ist eigentlich erstaunlich, oder?
Ja.
Man wird älter, aber man wird empfindsam?
In manchen Bereichen.
In manchen Bereichen.
Ja. Mhm. Aber mit dem, was man tut und sagt, natürlich, da wird man routiniert. Aber insgesamt, es ist immer noch genauso. Ich weiß, was das für eine Wucht hat, wenn da was passiert ist und was mit den Menschen jetzt gerade passiert. Oder, also, wir begleiten ja häufig auch zur Abschiednahme. Und in dem Kontext, wo bei uns oft die Abschiednahme stattfindet, also da ist ja der Leichnam noch nicht hergerichtet und so. Ich gehe nach wie vor mit sehr großem Respekt zu einem Toten hin und wir betrachten uns den ja immer vorher, bevor wir mit den Angehörigen reingehen. Und schaut er erstmal, wie schaut der jetzt aus? Und das, wie gesagt, mit einem ganz hohen Maß an Respekt.
Nochmal, dass wir es erklären. Also die Abschiednahme bedeutet, also beispielsweise jemand ist abgestürzt, verunglückt, gestorben, dass innerhalb relativ kurzer Zeit der Leichnam hergerichtet wird und dann Angehörige, Familie Abschied nehmen können.
Genau.
Und wir reden hier über 1 bis 2 Tage wahrscheinlich, oder?
Ja, oder oft auch noch am gleichen Tag, wenn es
noch am gleichen Tag. Aber da haben Sie ja wirklich das Thema, dass wir über verunfallte Menschen reden.
Mhm. Und
das geht doch wahrscheinlich auch nicht in jedem Fall, oder? Weil der Körper dann vielleicht manchmal so entstellt ist.
Doch, das geht.
Das geht?
Da mag mir jetzt vielleicht durchaus jemand widersprechen. Es kommt immer darauf an, wie es gestaltet ist, wie viel Sicherheit das wir vermitteln. Und im Bedarfsfall habe ich halt einen Toten, den ich komplett mit Rundtuch abdecke. Wichtig ist, dass ich komplett ehrlich zu den Angehörigen oder zu den Turnpartnern sage und ihnen erkläre, was liegt unter diesem Tuch, in welchem Zustand ist der Mensch, wie sieht der aus. Und dann ist es letztlich deren Entscheidung, ob sie das Tuch aufdecken wollen oder nicht. Aber ich weiß, was unter dem Tuch drunter ist. Und oftmals reicht es ja, wenn man Hand rausschauen lässt, wenn man Arm rausschauen lässt. So schwere Kopfverletzungen, die kann man oft auch ein bisschen abdecken oder den Kopf ein bisschen drehen. Aber zum Begreifen von dem, was passiert ist, zu der Anerkennung des Todes, gehört eine Abschiednahme dazu.
Das heißt, Sie empfehlen die sehr?
Ja.
Wie oft sagen dann Menschen, das kann ich nicht, das will ich nicht?
15% vielleicht, 10.
Und gibt es Fälle, die danach sagen, ach, das hätte ich nicht tun sollen, diese Bilder bekomme ich nie wieder aus meinem Kopf?
Nee, es gibt die andere Richtung.
Die sagen, hätte ich doch nur.
Genau.
Ja?
Ja. Also ich kann mich erinnern, das ist also ganz markant in meiner Erinnerung. Da ist mal eine Mutter gekommen. Ich glaube, die Alarmierung ist sogar über die Polizei gekommen, die ihre Tochter vor 9 Jahren verunfallt gewesen ist. Und das hat die Frau nicht in Ruhe gelassen. Und dann hat man mit ihr Kontakt aufgenommen und hat sie gesagt, sie kommt und wenn es möglich ist, ob man in den Bereich der Unfallstelle gehen könnte. Und ich habe dann einen Kollegen angerufen, der damals bei der Bergung dabei gewesen ist. Und dann ist man mit der Frau dorthin gegangen und die Frau hat mir den Eindruck gemacht gehabt, wie eine frisch Traumatisierte.
Nach all den Jahren?
Nach 9 Jahren. Und also es war erschütternd, das zu erleben, wie emotional aufgeladen und verzweifelt das die Frau gewesen ist. Und dann hat man mit der Polizei ausgemacht gehabt, dass Wagner Einsicht bekommt. Das ist ja damals, oder es wird im Rahmen der Unfallermittlung wird alles fotografiert. Und dann hat man auch die Bilder der Toten angesehen. Und der Frau hat man damals geraten, dieser unmögliche Spruch, behalten Sie Ihre Tochter so in Erinnerung, wie Sie sie gekannt haben.
Also dieser alte Standardspruch, oder?
Genau. Und die Frau war dann wirklich da gestanden und die Tochter hat aus meiner objektiven Sicht wirklich nicht gut ausgeschaut. Die hätten mir doch damals meine Tochter zeigen können. So schlimm hat es doch gar nicht ausgesehen.
Hat sie gesagt?
Hat sie gesagt,
genau. 9 Jahre.
9 Jahre. Und also dieser, wenn ich heute zu jemandem sage, behalt deinen Angehörigen so in Erinnerung, wie du ihn gekannt hast, ist jetzt besser für dich. Was macht denn da die Fantasie mit denjenigen?
Dass es ganz, ganz schlimm aussehen muss, was mit ihm oder ihr bei diesem Unfall passiert ist.
Genau. Und diese Fantasie, das ist der große Unterschied. Diese Fantasie ändert ja nicht.
Und es kommt auch nicht zum Abschluss.
Das genau. Ist auch
okay, also das Begreifen über diese letztlich Konfrontation ist heilsam. Das Begreifen und das Sehen.
Genau. Und es ist mit die berührendsten Momente in dieser Tätigkeit sind häufig bei der Abschiednahme. Was da mit den Menschen passiert, wie Menschen mit den Toten dann umgehen. Ich hatte mal die Situation, dass Kollegen die Todesnachricht überbracht haben, da ist der Mann in der Schweiz verstorben und dann hat die Frau einen Tag später angerufen und hat gesagt, das muss ein Irrtum sein, das kann nicht sein, mein Mann ist nicht tot. Und die hat dann auch mit seinen Turnpartnern telefoniert und es war für sie, also sie hat sich komplett dagegen gewehrt, das anzuerkennen. Und es war dann irgendwie, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, es war Wochenende und dann war noch Feiertag. Also es hätte mindestens 5-6 Tage gedauert, bis der Leichnam aus der Schweiz zurückgekommen wäre. Und dann hat man in Absprache, es war damals Alpenvereinsunfall, hat man dann gesagt gehabt, man fährt mit dieser Frau in die Schweiz und fährt sie ihren toten Mann. Und man hat man dann auch gemacht gehabt. Wir hatten dann das Glück, dass wir einen sensationell guten Bestatter dort hatten. Und die Frau hat sich dann bei mir ganz herzlichst bedankt, dass ich sie zu ihrem toten Mann gebracht habe. Also es war damals eine sensationelle Geschichte. Der Bestatter ist dann hergegangen, hat den ganzen Papierkram schnellstmöglich erledigt und hat uns dann angeboten, die Frau soll jetzt eine Nacht in der Schweiz übernachten und am nächsten Tag fährt er mit den Leichnam und ihren Mann nach Hause. Also sie hat ihren Mann wieder zurückgebracht.
Ja. Harte Themen, die sie da erleben. Lässt sie das alles gut schlafen oder kommt das manchmal noch hoch?
Also während des Einsatzes beschäftigt es einen schon. Wir hatten vor Jahren mal einen Unglücksfall mit 6 Toten. Das hat sich dann insgesamt über so einen Zeitraum von 4 Wochen gezogen. Da lebt man halt dann mit dem Einsatz. Also der ist beständig mit dabei. Aber hinterher kann man dann so abschließen.
Ja, Herr Brunner, jetzt haben wir die ganze Zeit über diese schlimmen Dinge gesprochen, aber sie gehören natürlich auch zum Leben dazu, sie passieren, oder?
Ja.
Und Sie haben ja auch gesagt, diese Motivation, dass Sie sich selbst damals als so ohnmächtig und hilflos erlebt haben. Gibt es denn irgendetwas, was Sie Menschen, die jetzt natürlich nicht in dem Sinne wie Sie davon betroffen sind oder auch in solchen Kriseninterventionsteams sind, gibt es irgendeinen Ratschlag, wenn mal sowas Schlimmes passiert, was man tun kann, soll?
Ein Ratschlag, das ist zu individuell und es kommt immer auf die Lebensumstände desjenigen an. Vielleicht den einen Ratschlag und das relativiert das, was ich eingangs gesagt habe in Bezug auf die Therapie. Ich mag es als ein Beispiel. Ich hatte mal einen betroffenen Ehemann, dessen Frau tödlich verunglückt gewesen ist. Und im Rahmen der Betreuung haben wir dann darüber gesprochen, also man muss ja in Deutschland mit Therapie und Psychiater, Psychotherapie, das hat ja immer noch so manchmal so einen Beigeschmack.
Teilweise.
Blöderweise. Und ich bin auf den Mann so zugegangen und habe das Thema so mit Therapie und Unterstützung so gekreist. Und dann hat er mir die Geschichte erzählt. Er ist Berufssoldat gewesen, war in Afghanistan und war beim Bombenattentat mit dabei und hat überhaupt nicht gemerkt gehabt, wie er nach diesem Bombenattentat in der posttraumatischen Belastungsstörung gedriftet ist. Und als ich das so mit großer Vorsicht in Bezug auf Therapie zu ihm gesagt habe, hat er gesagt, hey, eins musst du dir merken, seit der damaligen Erfahrung, ich suche mir jede Unterstützung, die ich bekommen kann. Da ist bei Betroffenen häufig so eine ganz große Zurückhaltung. Und sie tun sich sehr schwer, für sich selber Unterstützung einzufordern. Aber das ist vielleicht so der Ratschlag, in Anführungszeichen, den man geben kann. Also der vermessene Glaube, mit allem, was uns im Leben begegnet, muss ich selbst fertig werden. Nee.
Danke, Herr Brunner.
Gerne. Danke.
Schon echt beeindruckend, was Heiner Brunner und seine Kolleginnen und Kollegen da ehrenamtlich auf die Beine stellen, finde ich. Wen das Thema Berge und Bergrettung jetzt gepackt hat, dem sei die ARD-Doku-Serie In höchster Not empfohlen. Ich verlinke sie in den Shownotes. Dort bekommt man ziemlich spektakuläre Einblicke in die teils sehr gefährlichen Rettungseinsätze der Bergwachten Greinau und Ramsau in den Bayerischen Alpen. Übrigens nicht sehr weit entfernt von Batzenhausen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.